Ich bin der John Michael. Falls ihr mich nicht kennt, das ist jetzt wurscht, weil wir wollen jetzt Gottes Wort studieren und einfach schauen, was uns das Buch Josa bringen will und sagen will. In seinem Wort. Ich bin froh, dass ich hier sein kann. Ich wusste gar nicht, dass wir einen fünften Advent haben, also schön. Ihr habt euch ja ein tolles Buch ausgesucht, was ihr durchpredigen lassen wollt. Sehr herausfordernd, aber ich bin froh und gespannt, was Gott uns sagen will. Wir können die PowerPoint schon mal starten. Heute geht es um Josa, Kapitel 3 bis 5. Monumente und Momentum mit Jesus. Ich liebe Wortspiele, von daher bin ich ganz stolz auf meinen Titel. Ihr könnt schon mal Josua 3 aufschlagen und wir wollen einiges durchgehen, wo ich denke, dass Gott uns wirklich wieder neue Perspektive geben will, uns wieder vielleicht auf den Boden der Tatsachen holen will, aber auch Perspektive geben will nach vorne. Und bevor es losgeht, möchte ich nochmal beten. Vater im Himmel, danke für diesen Morgen, danke für, dass wir ja eigentlich jeden Sonntag uns erinnern können, dass du gekommen bist, Jesus, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du wiederkommen wirst. Und darauf freuen wir uns und da sind wir dankbar und wir bitten dich einfach jetzt, Heiliger Geist, dass du das Wort, was du inspiriert hast, auch in unseren Herzen einfach aufwachsen lässt und Wurzeln schlagen lässt. Amen. Es ist der 8. Dezember 2006. Der Ort ist Bielefeld, Oldentrupp, vor dem Marktkauf, im großen Einkaufszentrum stehen ein paar Hanseln, ich auch dabei um 8 Uhr in der Früh. Jeder guckt so ein bisschen komisch, jeder weiß genau, warum er da ist. Und um 8 Uhr gehen die Türen auf und diese jungen Männer vor allem gehen schnellen Schrittes Richtung Elektronikabteilung. Denn heute ist das Nintendo Wii erschienen. Und jeder wartet sehnsüchtig eben auf diesen Moment, auf diesen Tag, auf wenn die Türen aufgehen und man sich jetzt seine neue Konsole holen kann. Und ich war froh, ich habe die letzte noch bekommen. Vielleicht kennt ihr auch so Momente, wenn sich die Türen öffnen, wenn vielleicht der Flieger sich die Tür öffnet und du kommst ins Warme. Ich war dieses Jahr auf Rhodos und das ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man aus dem Flieger, letztes Jahr auf Rhodos und immer aus dem Flieger steigen kann und weiß, okay, jetzt ist es 10 Grad, mindestens 15 Grad wärmer als wo ich herkomme. Das ist ein schönes Gefühl. Das sind so Momente, die wir genießen. Und das Volk Israel hat jetzt auch einen großen Moment vor sich. Sie wollen den Jordan überqueren. Und es ist interessant, in den ersten zwei Kapiteln, Kapiteln 3 und 4, kommt das Wort für überqueren mehr als 20 Mal vor. Also es ist wirklich dieser Fokus, es beginnt etwas Neues. Wir sind jetzt ewig auf der Wanderschaft gewesen. Jetzt gehen wir über den Jordan in das gelobte Land, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Da wollen wir rein. Das ist der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. Und da wollen wir jetzt einsteigen. Ich schau mal, ob das hier klappt. Nee, ja doch. Oder warst du das? Lass uns einfach mal lesen. Als erstes die Verse 3 bis 11. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, denn diesen Weg seid ihr noch nie gegangen. Haltet etwa 2000 Ellen, ungefähr 1000 Meter Abstand zur Lade, kommt ihr nicht näher. Danach gebot Josa dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Zu den Priestern sagt er, nehmt die Bundeslade und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Und so nahmen sie die Bundeslade auf, machten sich auf den Weg und zogen vor dem Volk her. Zu Josa sagte der Herr, ab heute will ich dich zu einem bedeutenden Mann in den Augen der Israeliten machen. Alle sollen wissen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose gewesen war. Gib den Priestern, die die Bundeslade tragen, folgende Anweisung. Wenn ihr ans Jordanufer kommt, geht ein paar Schritte in den Fluss hinein und bleibt dann stehen. Josua sagte den Israeliten, kommt her und hört, was euch der Herr, euer Gott, zu sagen hat. Heute werdet ihr erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perizziter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter vor euch vertreiben. Seht, die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Erde gehört, wird euch über den Jordan führen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Gott in der Gegenwart, in dieser Bundeslade, das war der Ort, wo quasi Gott gesagt hat, hier bin ich quasi wirklich anwesend und mich dürfen auch nur die geheiligten Priester in dieser Bundeslade rumtragen. Natürlich ist Gott nicht auf eine Lade beschränkt, aber das war für die Leute das sichtbare Symbol, Gott ist hier. Die gehen voran. Die machen den ersten Schritt in den Fluss hinein, in den Jordan, und bleiben dann mittendrin stehen. Und ich finde es gut zu wissen, dass Gott vorangeht in meinem Leben. Gott weiß schon, was passieren wird. Er weiß schon, was kommen wird. Er geht voran und er hat alles schon vorbereitet. Eine meiner Lieblingsverse ist Epheser 1, Vers 4, wo es heißt, dass wir in Christus erwählt wurden, bevor die Erde überhaupt geschaffen wurde. Gott geht vor. Er hat dich im Sinn, er sieht dich, auch hinter deiner Maske, auch hinter deinen inneren Masken, die du vor dir hältst, die keiner sehen soll. Gott sieht dich und er geht vor dir her und er will dich durchtragen. Aber Gott ist auch mittendrin, weil in Vers 14 sagt er, währenddessen standen die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, mitten im Flussbett auf trockenem Boden und die Menschen zogen an ihnen vorbei, bis alle den Jordan überquert hatten. Also die Priester gehen vor in das Flussbett, das Ding staut sich, der Fluss staut sich und das Volk kann durchgehen und Gott steht mitten im Fluss, mittendrin und sorgt dafür, dass das Volk durchgehen kann. Gott ist auch mittendrin in deinem Leben. Er kennt alles, was dich bewegt, was dich bedrückt, was dir Freude macht, was dich motiviert, was dir Sorgen macht. Er ist da mittendrin. Und er ist für dich. Er will dich da durchtragen. Und wir lesen auch, dass Gott hinterhergeht. Das lesen wir in Kapitel 4, 11 bis 13. Alle gehen durch. Dann steht da, als schließlich alle am anderen Ufer waren, folgten ihnen die Priester vor den Augen des Volkes mit der Lade des Herrn. Die bewaffneten Krieger der Stämme Ruben und Gad und des halben Stammes Manasse führten den Zug der Israeliten über den Jordan, wie Moses angeordnet hatte. Diese Krieger, etwa 40.000, zogen in der Gegenwart des Herrn durch den Fluss in Richtung der Ebene von Jericho zum Kampf. Das Volk geht durch und Gott geht hinterher. Gott ist vor dir unterwegs, er ist mitten in deinem Leben und er schaut auch auf dein, er hat dich auch, er hält deinen Rücken frei. Das finde ich sehr ermutigend, hier in diesem Text schon gleich zu anfangen. Aber es ist auch interessant, was Josua dem Volk sagt, was sie tun sollen. In Vers 5 lesen wir, dann gebot Josua dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Und vorher hat er ja gesagt, ihr sollt Abstand halten, 2000 Ellen, ungefähr 1000 Meter Abstand halten zu dieser Bundeslade. Und für mich, das zeigt, dass dieses Volk eine große Ehrfurcht vor Gott zeigen soll. Gott, dieser mächtige Gott, der eigentlich kein Bedürfnis hat, sich mit Menschen einzulassen. Er liebt sie. Und er hat Israel erwählt, nicht weil es so toll war, weil sie so fromm waren, weil sie so gut beisammen waren, sondern weil sie gerade klein waren und bedürftig und nichts konnten, hat Gott gesagt, ich möchte dich lieben. Und das soll Ehrfurcht in uns auch hervorbringen, dass Gott mich erwählt, mich lieb hat, für mich ans Kreuz gegangen ist in Jesus. Das soll Ehrfurcht in mir erzeugen. Und es wird auch mein Leben verändern. Josua sagt, heiligt euch, denn morgen wird der Herr groß Wunder unter euch tun. Dann habe ich geguckt, was bedeutet dieses Heiligen. Ich habe jetzt die Stelle nicht mehr vor Augen, aber es bedeutet zum einen, dass die Leute sich einfach wirklich mal waschen sollten. Ich weiß jetzt nicht, wir duschen ja fast jeden Tag. Ich weiß nicht, wie das damals vor 3000 Jahren war, wie oft man sich da gebadet hat. Aber jetzt war der Zeitpunkt gekommen, es beginnt was Neues, mach dich sauber. Zieh dir was Gescheites an und dann geht's los. Aber das war nicht nur das Einzige. Sich heiligen bedeutete auch, dass die Leute keinen Sex haben sollten. Sie sollten das nicht tun. Sie sollten mit ihrem vollen Fokus nicht auf ihre Hormone schauen, auf den Partner schauen, sondern auf Gott schauen und sich fokussieren auf das, was jetzt passiert. Sie sollten Prioritäten setzen. Die schönste Sache der Welt zur Nebensache zu machen, weil Gott die Hauptsache ist. Und auf ihn sollen wir schauen. Sich heiligen bedeutet also, ich gucke wieder auf mein Leben, ich schaue, was hindert mich vielleicht gerade, Gott zu erleben, ihn zu erfahren und ich setze meine Prioritäten neu. Sie überqueren den Jordan und sind endlich im Land. Ja, und man könnte denken, okay, jetzt sind wir daheim, ja, und jetzt wird alles gut. Aber eigentlich ist das erst der Anfang, denn wie wir es schon gelesen haben, Das Volk hat eine große Kriegerschar mit sich, etwa 40.000, zogen in der Gegenwart des Herrn durch den Fluss in Richtung der Ebene von Jericho zum Kampf. Also jetzt waren sie endlich im Land drin, aber jetzt geht es irgendwie erst richtig los. Und ich finde das ein gutes Bild für mein persönliches Leben als Christ oder für dein Leben als Christ, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ich habe mal ein bisschen versucht, das grafisch darzustellen. Vielleicht kann man mal weiter klicken nochmal. Genau, da bist du und du hast den Jordan überquert, du bist Christ geworden. Du hast deine Sünde bekannt, du hast anerkannt, dass Jesus für dich gestorben ist und auferstanden ist und du bist jetzt ein Heiliger. Du musstest nicht irgendwelche Wunder tun, du musstest nicht heilig gesprochen werden von irgendwelchen Versammlungen und Konzilen, sondern Jesus hat dich heilig gemacht. Er hat dich über den Fluss, über den Jordan, der in deiner Sünde hinweggetan, dich drüber springen lassen, quasi. Und jetzt bist du ein Heiliger. Aber das ist erst der Anfang, denn jetzt gibt es immer noch Feinde in deinem Leben, die auftauchen. Deine Süchte, deine Begierden, deine Gewohnheiten, deine Feindschaften, dein Zorn, dein Neid, dein Stolz, all diese Sachen sind vielleicht noch da, mehr oder weniger. Gott kann es machen, dass er von einem Tag zum nächsten dich befreit von Schulden gegenüber deinem Nächsten, von Zorn, von Bitterkeit, von Süchten. Aber meistens ist es ein Prozess. Und ich bin Kind Gottes, ich weiß, ich bin geheiligt, ich bin über den Jordan gegangen, aber da ist noch so viel in meinem Leben, so viel, was sich an mich dran heften will, was mich runterziehen will, was mich von Gott trennt. Ich bin schon im Jordan, über den Jordan gegangen, in diesem gelobten Land als Christ und dennoch noch so viele Feinde, aber ich weiß, eines Tages kommt der König. Und in dieser Zerrissenheit, in dieser Zwischenzeit leben wir als Christen. Ja, da ist schon so viel passiert und so viel Gutes in meinem Leben, aber so viele Herausforderungen noch und ich warte sehnsüchtig, bis endlich quasi dieses gelobte Land, also mein Leben wirklich völlig gereinigt wird von all dem, was mich trennt. Aber diese Geschichte des Jordan-Übergangs ist nicht nur ein Bild so für mein persönliches Leben, sondern auch ein Bild eigentlich für unsere ganze Weltgeschichte. Da können wir auch weiterklicken, da haben wir, sag ich mal, diese Welt, das ist das, was du kennst, der Alltag. Die Weltgeschichte, sie wurde aber durchbrochen, als nämlich Jesus Christus auf die Welt kam und er am Kreuz für uns starb. Da begann etwas ganz Neues. Da kam die neue Welt, das neue Reich Gottes, jetzt schon in diese Welt hinein. Und jetzt leben wir aber in dieser Zerrissenheit zwischen dem, was wir schon haben, ja, in Jesus, in der Gemeinschaft miteinander, mit dem Herrn Jesus, aber immer noch in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, wo so viel Gottfeindliches passiert, wo so viel passiert, was Gottes Wille nicht ist. Und wir befinden uns in dieser Grauzone von schon jetzt und noch nicht. Das ist sogar ein theologischer Begriff, also herzlichen Glückwunsch, hat sich gelohnt, heute zu kommen. Wir leben im schon jetzt, aber noch nicht, in dieser Zwischenzeit. Und ich weiß nicht, Tobi, wie spontan du bist, ob wir dieses Lied vielleicht nachher hören könnten. Aber kannst mal drüber nachdenken. Wir leben in dieser Zerrissenheit, in dieser Zwischenzeit und wir sehen uns eigentlich danach, dass endlich Friede ist. Und in dieser Situation befinden sich jetzt das Volk Israel und ihr Anführer Josua. Und was machen die jetzt? Was machen die jetzt in dieser Situation? Sie bauen Denkmäler. Sie bauen ein Monument. Da lesen wir Kapitel 4. Nachdem das ganze Volk den Fluss überquert hatte, sagte der Herr zu Josua: Wähle 12 Männer, einen aus jedem Stamm. Lass sie von dort, wo die Priester stehen, 12 Steine aus dem Flussbett holen und an dem Ort aufstellen, an dem ihr heute Nacht lagern werdet. Also rief Josua die 12 Männer, die er ausgewählt hatte, einen aus jedem Stamm zusammen und befahl ihnen: Geht in den Jordan zur Bundeslade des Herrn oder des Gottes. Jeder von euch soll einen Stein aufheben und auf seinen Schultern aus dem Fluss tragen. Insgesamt 12 Steine. Einen für jeden der 12 Stämme. Diese Steine sollen als Denkmal dienen. Später werden eure Kinder einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine? Dann könnt ihr ihnen antworten: Sie erinnern uns daran, dass der Jordan sich teilte, als ihn die Bundeslade des Herrn durchquerte. Diese Steine sollen eine ewige Gelenkstecke für das Volk Israel sein. Die Israeliten das, was Josua ihnen befohlen hatte. Sie holten 12 Steine aus dem Jordan, einen für jeden Stamm, wie der Herr Josua angewiesen hatte, und sie trugen sie an die Stelle, wo sie das Nachtlager aufschlagen wollten. Dort errichteten sie das Denkmal. Ein wichtiges eine wichtige Sache, um in dieser Zerrissenheit einen festen Stand zu bekommen, ist, dass ich mir Gedenkmäler aufstelle, dass ich mir Monumente aufstelle, dass ich mir symbolisch Steinmale aufbaue, um jetzt mich daran zu erinnern, was Gott schon alles getan hat. Im Buch Josua finden wir insgesamt 7 Steinmale, die aufgebaut werden. Und die gehen wir jetzt nicht alle durch, aber sie sind irgendwie ein Zeugnis davon, dass Gott treu ist und dass er gnädig ist. Er will durch diese Steinmale die Leute erinnern, was er getan hat, aber auch ermutigen, es geht weiter, ich bin da. Aber es war auch eine Warnung und ein Aufruf zum Gehorsam und zur Ehrfurcht. Und Gott ist es so wichtig, dass diese Monumente aufgebaut werden und dass sich die Leute dann auch fragen, was soll das denn? Da lesen wir dann nämlich in Vers 22, habe ich auch hier, da wiederholt der Schreiber das, dann könnt ihr ihnen antworten, an diesem Ort haben die Israeliten den Jordan trockenen Fußes überquert, denn der Herr, euer Gott, hat den Fluss auf eurem Weg austrocknen lassen, bis ihr ihn durchquert habt, wie es am Roten Meer tat, als es vor uns her austrocknete, bis wir alle hindurchgegangen waren. Dies tat er, damit alle Völker der Erde die große Macht des Herrn erkennen und damit ihr dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht begegnet. Hier wird nochmal erzählt, warum dieses Steinmal aufgebaut werden sollte, damit die ganze Welt checkt, wie allmächtig und groß Gott ist und was für eine Ehrfurcht ihm gebührt. Und jetzt fällt mir spontan ein, dass Gott ja gesagt hat, er hat den Menschen als Ebenbild geschaffen. Und dieses Wort für Ebenbild ist ein Wort, was auch gebraucht wurde, wenn Könige in dem alten Orient, wenn Könige Statuen von sich aufgestellt haben und gesagt haben, das ist jetzt mein Revier, das gehört mir. Und in gewisser Weise hat Gott uns also als Ebenbilder geschaffen, dass wir auf dieser Erde ihn widerspiegeln und sagen, hier regiert Gott. Dieses Ebenbild ist zerrissen, das sehen wir in unserem Leben. Ja. Einerseits dieses Verlangen nach Erfüllung, nach Beziehung, nach Frieden. Weil Gott ja gesagt hat, Mann und Frau sollen ein Fleisch werden, sie sollen gemeinsam Gottes Ebenbild widerspiegeln, aber wir leben in dieser Zerrissenheit, wir sehen, irgendwas passt da nicht mehr. Und deswegen ist es immer wieder gut zu wissen, es gibt Monumente in meinem Leben, es gibt vielleicht Orte in deinem Leben, es gibt bestimmte Uhrzeiten, Zeiten, die du dir fest eingeplant hast, um dir bewusst zu machen, was Gott getan hat. Was für Monumente, was für Gedenkmäler hast du in deinem Alltag eingebaut, damit du dir immer wieder bewusst werden kannst, wer Jesus ist, was er für dich getan hat und wer du deswegen bist. Vielleicht gibt es bestimmte Rituale, die du tust, die du vielleicht schon so automatisch tust, dass du schon ganz vergessen hast, was das eigentlich bedeutet. Mach dir wieder bewusst, dass du jeden Sonntag kommst, nicht weil man das als guter Christ macht, sondern weil das ein Monument ist, wo man sich wieder bewusst machen kann. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin in Gemeinschaft und wir wollen gemeinsam vor Gott treten und uns erinnern, was er getan hat. Und deine tägliche stille Zeit, das kann so ein Automatismus werden, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Lass uns wieder bewusst machen, was wir da tun. Nicht einfach, weil sich das gehört, weil ein guter Christ einfach jeden Tag in der Bibel lesen soll, sondern weil er dadurch Gott kennenlernen will und sich erinnern will, was er schon alles getan hat. Also in diesen Momenten der Zerrissenheit brauchen wir diese Monumente, die uns erinnern, was Gott getan hat. Und, das ist der dritte Punkt, in diesen Momenten, wenn wir diese Monumente aufgebaut haben, die sind wichtig, um das Momentum als Christ beizubehalten. Das ist das Nächste. Kapitel 5. Und jetzt wird's ein bisschen schwierig, aber wir lesen erstmal die Verse. Der Herr sagte zu Josua, also die sind jetzt alle drüber, ja, und haben sich jetzt da einquartiert, und jetzt heißt es, der Herr sagt zu Josua, nimm Messer aus Feuerstein und beschneide die Israeliten wieder. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, du dachtest auch jetzt, am Sonntag in der Früh heute habe ich mich aus dem Bett gescheucht, habe mich hier durch das verseuchte Gebiet in die Gemeinde reinbegeben und jetzt erzählt er irgendwas von Vorhäuten und Beschneidung. Toll. Lesen wir mal weiter. Also fertigte Josua Steinmesser an und beschnitt alle israelitischen Männer bei Gibeat Haralot. Ja, wenn man sowas liest als Mann, da kommt einem mindestens im Gedanken so dieser typische Fußballspieler in der Mauer-Move. Ja. Was soll das? Und dann heißt es hier, er beschnitt die Männer bei Gibeat Haraloth, was bedeutet Hügel der Vorhäute. Nun gut, Josua musste sie beschneiden, weil alle Männer, die beim Auszug aus Ägypten im waffenfähigen Alter waren, in der Wüste gestorben waren. Diejenigen, die Ägypten verlassen hatten, waren alle beschnitten gewesen, aber diejenigen, die nach dem Auszug aus Ägypten während der Wüstenwanderung geboren wurden, waren unbeschnitten. Die Israeliten waren 40 Jahre durch die Wüste gezogen, bis sämtliche Männer, die beim Auszug aus Ägypten im waffenfähigen Alter gewesen waren, gestorben waren. Sie hatten sich dem Herrn widersetzt und der Herr hatte daher geschworen, dass sie das Land, das sie ihnen verheißen hatte, ein Land, in dem Milch und Honig fließen, nicht zu sehen bekommen sollten. Deshalb beschnitt Josua die Söhne, die unterwegs nicht beschnitten worden waren, diejenigen, die der Herr nun an den Platz ihrer Väter gestellt hatte. Nachdem alle Männer beschnitten worden waren, blieben sie im Lager, bis ihre Wunden verheilt waren. Warum steht das sowas in der Bibel? Ne? Nun, ich weiß nicht warum, aber für Gott war das, Gott hatte mit seinem Volk, dem Volk Israel, einen Bund geschlossen. Ja? Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Und aus irgendeinem Grund hat er die Beschneidung als ein Symbol, als ein Siegel dafür befohlen. So ähnlich wie wenn Menschen heiraten und sich einen Ring anstecken. Ja? Das ist ein Symbol für diese Ehe. Und so war, das war ihm dieses Beschneidungsritual. Und das Krasse ist, während dieser Wüstenwanderung, und das kann man gut nachlesen, die Leute waren immer wieder am Motzen, ja? Die haben Wunder erlebt, ja, Gott füllt sie mit einer Feuersäule und Vögel fallen vom Himmel, die man essen kann. Und trotzdem waren sie immer wieder unzufrieden. Ach, diese Wachteln, ich will endlich Fleisch haben. Oder können wir nicht wenigstens zurück nach Ägypten? Da gab es den Knoblauch und den Kürbis und die Zwiebeln. Also total irrational. Und an manchen Stellen waren sie so verbittert und so gegen Gott, dass dann Gott gesagt hat, ihr kommt nicht ins gelobte Land. Sogar der Mose war zu übereilig gewesen, hatte Gott misstraut und Gott hatte gesagt, du kommst nicht ins gelobte Land. Und anscheinend waren sie so fern von Gott gewesen, dass sie ihre Kinder nicht beschnitten hatten. Dass sie dieses Zeichen des Bundes vergessen hatten. Und deswegen wiederholt Josua hier jetzt diese Beschneidung an denen, die jetzt ins Land gehen sollten. Als Erneuerung, dass die Leute checken, ich bin ein Teil von Gottes Volk und wir gehen jetzt in dieses Land rein. Die hatten vergessen, wem sie gehören. Und sie sollten Vertrauen lernen. Weil hier steht ja in Vers 8, nachdem alle Männer beschnitten worden waren, blieben sie im Lager, bis ihre Wunden verheilt waren. Also das war ein ziemlicher Vertrauensschritt, weil sie waren jetzt verwundet und sie waren auch verwundbar. Jedes Volk, jede feindliche Armee hätte jetzt kommen können und sie vernichten können, weil sie alle da niederlagen. Ich habe mir gedacht, was heißt das jetzt für mich? Und ich habe es mal so formuliert, dass wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich im Glauben bin, muss ich mich immer wieder fragen, was ist mein bestes Stück? Was ist das, woran ich mein Leben eigentlich hänge? Woran ich mir Wert hole? Wo ich mich Erfüllung hole? Was ist das, woran ich wirklich glaube? Vertraue ich Jesus, dass er mich durchleitet? Oder vertraue ich auf mein Bankkonto, auf meine Versicherungen, auf meine Anerkennung, meinen Beruf, meine Beziehungen? Auf was vertraue ich? Und lasse ich vielleicht Gott mein bestes Stück anfassen und wegnehmen? Die Fastenzeit ist ja bald, ich bin Freikircher, ich habe es mit dem Kirchenkalender nicht so, aber ich glaube, bald ist Fastenzeit. Und es ist eigentlich ein optimaler Zeitpunkt, um sich wieder bewusst zu machen, was ist mir wirklich wertvoll? Und kann ich das loslassen? Kann ich mich verwundbar machen? Kann ich Gott an mich ranlassen und mich verändern lassen? Die Fastenzeit ist jetzt nicht irgendwie so da, dass ich irgendwie schaue, dass ich irgendwie Kilo loskriege, sondern dass ich meine Sünden loskriege. Dass ich das, was mich von Gott trennt, wo ich so im Trott der Welt rumlaufe, dass ich das loskriege. Kann ich da loslassen und Gott vertrauen? Lesen wir weiter in Vers 9. Dann sagte der Herr zu Josua: Heute habe ich die Schande eurer Sklavenzeit in Ägypten von euch abgewälzt. Deshalb heißt dieser Ort bis heute Gilgal. Während die Israeliten in Gilgal in der Ebene von Jericho lagerten, feierten sie das Passafest am Abend des 14. Tages des ersten Monats. Am Tag nach dem Passa aßen sie ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, das sie in dem neuen Land geerntet hatten. Von diesem Tag an gab es nie wieder Manna und die Israeliten ernährten sich schon in diesem Jahr von den Früchten Kanaans. Hier erfahren wir ein neues Monument. Ja, dieses Passafest wird eingesetzt, um die Leute wieder zu erinnern. Leute, ihr wisst schon, dass wir das schon mal durchgemacht haben. Ja, da ist schon mal ein Volk durch ein Stück Wasser gegangen und Gott hat euch da rausgeführt und vor den Feinden bewahrt. Ihr erinnert euch, ja, und deswegen feiern wir das Passafest, um sich wieder zu erinnern, was Gott getan hat. In Vers 9 heißt es, dass Gott die Schande abgewälzt hatte und dass deswegen der Ort Gilgal heißt. Die Schande, dass sie Sklaven waren. Die Schande, dass sie Gott in der Wüste immer wieder misstraut hatten. Und dieses Ritual, diese beiden Rituale, diese Beschneidung und das Passafest waren jetzt Zeichen dafür, dass jetzt was Neues anfängt und dass die Schande abgewälzt wird. Jetzt habe ich am Anfang der Predigt, die Predigt genannt, Momente, Monumente und Momentum mit Jesus. Was ist denn jetzt wie mit Jesus? Lesen wir mal jetzt die letzten Verse. Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er, ich bin der Anführer der Heerscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Fragte er. Der Heerführer des Herrn antwortete, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass es einige Parallelen zwischen Mose und Josua gibt. Ja? Mose feiert das Passafest, überquert das Rote Meer. Josua überquert das Rote Meer und feiert auch Passafest. Josua ist mit dem Volk auf einem Berg gewesen und da wurde der Bund erneuert und das Gesetz wieder den Leuten vor Augen geführt, was Mose vorher auf einem Berg von Gott erfahren hatte. Und hier lesen wir wieder von einer Gottesbegegnung, wo es dann heißt, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Das kommt uns ja auch bekannt vor. Das war ja bei Mose und diesem brennenden Dornbusch, wo Gott gesagt hat, dieser Boden ist heilig. Und deswegen, das hat Gott alles getan auch, damit die Leute checken, dieser Josua, das ist wirklich der Nachfolger von Mose. Das lesen wir ja hier mehrmals, dass zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 7, ab heute will ich dich zu einem bedeutenden Mann in den Augen der Israeliten machen. Alle sollen wissen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose war. Die Sache ist nur, okay, Josua ist der Nachfolger von Mose, er bringt sie ins gelobte Land. Und dann heißt es auch an einigen Stellen, und das Land fand Ruhe. Aber es war nicht wirklich so. Die Jahrhunderte vergehen, das Königreich, Königtum beginnt, das Volk wird wieder ungehorsam, es wird unruhig und es wird wieder in Gefangenschaft geführt, weil sie Gott misstrauen. Und der Hebräerbrief sagt selbst, dass diese Ruhe, die Josua brachte, nicht die Ruhe ist, die wir wirklich suchen, sondern dass da noch eine Ruhe ist, ein Frieden, ein Shalom, ein gelobtes Land, was noch kommt. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe beim Lesen immer mal wieder anstatt Josua Jesus gesagt. Das kommt nicht von ungefähr. Der hebräische Begriff für Josua ist Yehoshua und Jesus ist Yeshua. Schon der Name sagt, dass da ein weiterer Retter kommt. Jesus ist gekommen, um die Schande abzuwälzen in deinem Leben. Wo du sagst, in meinem Leben kann ich Gott nicht in die Augen kommen. Oder ich bin so schlecht, Gott könnte mich nicht lieben. In Jesus nimmt er diese Schande ab. Jesus ist gestorben am Kreuz von Golgatha für die Sünden der Menschen. Und am dritten Tag wurde der Stein abgewälzt, damit wir leben können, damit wir ewiges Leben haben können. Gottes Beweis, dass die Sünde getragen ist, ist die Auferstehung. Als der Stein abgewälzt wurde, als die Schande abgewälzt wurde und jeder Mensch, der sagt, ja, ich nehme diese Vergebung an, der muss nicht mehr in dieser Schande leben. Jesus ist für dich und mich über den Jordan gegangen. wie es das Sprichwort sagt. Aber er ist nicht nur über den Jordan gegangen, er ist im Jordan stehen geblieben, hat den Tod aufgehalten, hat jeden, der will, durchgejagt, ewiges Leben verschafft und hat selbst den Tod auf sich genommen. Und er gibt wahre Ruhe. Ja, in einer ruhelosen Zeit, wo wir nicht wissen, können wir nächste Woche genauso weiterleben wie letzte Woche, da will Jesus Ruhe geben. Und deswegen lade ich uns heute wieder neu ein. Für dich, vielleicht kennst du Jesus noch nicht, dass du diesen Jordan überquerst und Jesus dein Leben gibst, all das, was dich bewegt, und du sagst, Herr, mach du wieder was draus. Ich komme nicht weiter, der Jordan ist zu weit, zu wild, ich brauche deine Hilfe. Aber vielleicht ist es auch dran für den einen oder anderen von uns, dass wir uns neu orientieren, dass wir uns heiligen, ja, dass wir wieder überlegen, okay, wo will Gott vielleicht an mein bestes Stück, wo will wieder Gott an Dinge angreifen, die mir zu wichtig geworden sind, die mir den Fokus genommen haben von dem, was wirklich zählt, die Gemeinschaft mit Jesus. Das ist meine Herausforderung an uns heute, dass wir in den Momenten dieser Zerrissenheit immer wieder schauen, okay, woran kann ich festhalten, an welchen Monumenten kann ich mir bewusst machen, was Gott schon alles getan hat, damit ich in diesem Glaubensleben mit Jesus das Momentum halten kann und weiterkommen kann. Und in dem gelobten Land, wo ich jetzt schon bin, endlich all die Feinde in meinem Leben, und das sind nicht Menschen, sondern die Bibel sagt, das ist entweder die Sünde in mir, oder es sind dunkle Mächte, die gegen mich kämpfen, das sind die wahren Feinde, dass ich die ausrotte mit Jesu Hilfe. Und ich wissen darf, eines Tages wird es wirklich Ruhe geben. Und darauf freuen wir uns. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Text, der irgendwie krass und seltsam ist und doch so viel tiefe Wahrheit enthält. Und ich bitte dich für jeden von uns, dass du uns bewusst machst, was du schon alles getan hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du meine Schande wegnimmst, dass du sie abwälzt. Und dass ich wissen darf, dass ich geliebt bin, so sehr, ich kann es gar nicht verstehen. Ich danke dir für diese Gemeinde und bitte dich, dass du wieder neu Fokus schenkst, in den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht auch in der Fastenzeit, dass du uns aufs Herz legst, wo wir ansetzen können, Rituale, Monumente aufzubauen, aber auch zu schauen, okay, was belastet mich, was nimmt mich gefangen und wir wollen dir das abgeben. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du wirkst und dass du Neues schaffst. Und dass wir das, was wir hier erleben konnten in diesem Bibeltext, dass wir das bildlich in unserem Leben erfahren, dass du uns durchträgst, mitten in unseren Kämpfen beistehst und wir Hoffnung haben dürfen. Danke, dass du da bist und dass du uns liebst. In Jesu Namen.